Ihr Lieben, ich bin gerade so wie beflügelt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite merke ich, wie Gott mir bestätigt hat in den letzten zwei Wochen, was unsere Gemeinde angeht, was das Ziel ist und Vision und so weiter. Und ich merke auf der anderen Seite, wie Gott etwas ein bisschen herausfordert. Mit anderen Worten, Gott redet. Aber ich habe mir heute gefragt oder die Woche mich gefragt, okay, wenn Gott redet, was dann? Kann mir jemand das sagen?
Hören.
Hören, wer hat das gesagt? Sehr gut. Willst du weitermachen? Ah, sehr gut. Nein. Genau, hören ist ganz wichtig. Wir kommen gleich nochmal hin. Das hat der Alexander Blair nämlich auch gesagt. Wir müssen lernen, richtig hinzuhören und die Stimmen von dieser Welt zu unterscheiden von der Stimme Gottes. Denn die Botschaft Gottes ist immer eine andere, eine Botschaft der Hoffnung. Amen. Wer die letzten zwei Predigten verpasst hat, mache ich Mut, auf unserer Mediathek mal nachzuschauen. jcgeneration@medien oder -medien. Und dann kommt ihr drauf. Ich glaube, es tut gut, wenn wir manche Dinge wiederholen. Oder Uwe predigt demnächst wieder. Wäre gut, wenn man seine Predigt wiederholt, um dann den Faden zu bekommen, was als nächstes kommt. In den letzten Wochen fand ich ganz stark, wie Gott redet. Er hat in unsere Gemeindefamilie hineingesprochen, aber er hat auch ganz konkret im Leben einzelner Leute reingesprochen. Und wie schon gesagt, Gott hat so viele Dinge bestätigt. Und einer der Dinge, die ihr wissen solltest, gerade der letzte Pastor, der jetzt da war, ich habe mit ihm seit 2006 eigentlich gar nicht mehr kommuniziert. Ich habe irgendwann aus der Konferenz gesprochen, ich habe gesagt, du, ich weiß, dass du einen prophetischen Dienst hast, kannst du mal bei uns in der Gemeinde predigen? 2 Jahre später hat er zugesagt. Von daher, er wusste nichts von uns und er hat so scharf reingesprochen, fand ich. Und das hat mich persönlich sehr ermutigt. Und einer der Merkmale von Prophetie, von Reden Gottes ist immer Ermutigung, oder? Hebräer 3, Vers 13 heißt es, ermutigt einander jeden Tag. Luther übersetzt das mit ermahnt euch, aber ermahnen im biblischen Sinne hat auch immer was mit Ermutigung zu tun. Aber was tun, wenn Gott redet? Eine Frage an euch, durch welche Form redet Gott denn am meisten zu uns? Durch sein Wort, Amen. Wer ist eine andere Auffassung? Ich meine, wir können ja Meinungen haben, ob die was zählen, weiß ich nicht, aber das Wort, ja, das ist ganz wichtig. Gott redet allermeisten durch das Wort. Und ich glaube, das habe ich von meinem Vater kennengelernt, hat gesagt, manchmal sitze ich in Gottesdiensten und ich merke, wow, was für ein Gerede da vorne. Aber er sagt, wenn ich mich fokussiere auf das, was Gott eigentlich sagen möchte, ich nehme von jedem Gottesdienst was mit. Gott redet immer zu uns. In unserer Bibellese, im Gottesdienst oder wo auch immer du im Gespräch bist mit Geschwistern im Glauben, Gott redet immer, ist nur die Frage, bin ich bereit zu hören? Aber wie gehe ich mit diesem Reden Gottes um? Wie können wir als Gemeinde damit umgehen? Ich möchte euch hineinnehmen in eine Begebenheit vom Volke Gottes und ich lese einfach mal aus Esra 1, Verse 1 bis 4. Ich war die letzten 2 Wochen gut frühstücken mit Esra, mit diesem Buch und es ist erstaunlich. Ich werde heute nur einige Nuancen nennen und werde sicherlich im Januar ungefähr weitermachen mit diesem Buch. Da heißt es, im ersten Regierungsjahr des persischen Königs, Kirus, sollte sich erfüllen, was Jahwe durch den Propheten Jeremia angekündigt hatte. Jahwe bewegte den König dazu, in seinem ganzen Reich folgende Verfügung mündlich und schriftlich bekannt zu machen. Kirus, der König von Persien, gibt bekannt. Jahwe, der Gott des Himmels, hat alle Königreiche der Erde in meine Gewalt gegeben. Nun hat er mich beauftragt, in Jerusalem, in Judäa, einen Tempel zu bauen. Und dann spricht er zum Volk. Wer von euch zu seinem Volk gehört, also zum Volk Gottes, möge nach Jerusalem in Judäa hinaufziehen, wo Jahwe, der Gott Israels, wohnt und sein Haus bauen. Und sein Gott möge mit ihm sein. Und wer irgendwo vom Volk dieses Gottes übrig geblieben ist, soll von den Leuten seines Ortes mit Silber und Gold, mit beweglicher Habe und Vieh unterstützt werden. Dazu kann man ihnen freiwillige Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem mitgeben. Das heißt, mit anderen Worten, wenn Gott beruft, was? Dann versorgt er auch, oder? Zumindest steht das so in der Bibel. Und ich glaube daran. Kurzer Kontext. Das Volk Gottes befand sich im Exil. Das heißt, sie wurden rausgetrieben von dem Land, von Israel letztendlich. Und sie wurden letztendlich ins babylonische Exil geholt. Das heißt, das babylonische Reich damals hat Israel besiegt und die Juden und das Volk Gottes wurde zerstreut in alle Herren Länder, also vor allen Dingen Babylon, ins babylonische Reich, genau. 70 Jahre in Gefangenschaft, das ist eine Hausnummer. Warum? Weil sich das Volk Gottes peu à peu damals sich von Gott abgewendet hat. Gott hat zwar immer durch die Propheten hineingesprochen, kehrt um, ansonsten, aber das Volk Gottes wollte nicht hören. Und irgendwann hat Gott gesagt, okay, es wird eine Zeit kommen, wo ihr nicht mehr hier sein werdet. Und 70 Jahre später, beziehungsweise kurz davor, 70 Jahre später, genau, da kommt Gott und beruft den König von Persien und sagt, hey, es ist Zeit, dass er mal gegen den Babyloniern mitmischt, dass er mal die Babylonier aufmischt. Und sie besiegen die Babylonier und dann spricht Gott zu Kyros, diesem König, und sagt, hey, lass mein Volk gehen. Diese Geschichte kennen wir irgendwo, oder? Sie sollen mein Haus wieder aufbauen. Der Tempel war komplett zerstört und das Volk war ja im Ausland. Und sie sagt, hey, um das aufzubauen, brauche ich meine Leute dort. Und somit hat sich das prophetische Wort erfüllt, den Gott dem Propheten Jeremia gab, als das Volk noch in babylonischer Gefangenschaft war, nämlich in Jeremia 29. Da heißt es, erst wenn 70 Jahre für das babylonische Reich vorüber sind, werde ich nach euch sehen und mein gutes Wort erfüllen, euch an diesen Ort zurückzubringen. Jesaja hat das auch prophezeit, aber wir bleiben mal bei diesem Text, weil die Zeit ist kurz. Was hat Gott ihnen gesagt? Er wird sein Volk nach Hause bringen. Und ihr Lieben, wir sehen in der Bibel immer wieder ein Prinzip, das ist immer gleich. Wenn Gott redet, dann handelt er. Das heißt, wenn Gott spricht, dann werden die Dinge, Gott wird alles tun, damit das in Erfüllung kommt, wenn du dich damit einreißt in diesem Ganzen. Wenn Gott redet, dann handelt er. Was hat er denn damals zu Mose gesagt, als das Volk Israel noch in Ägypten war, als Sklaven? Ich werde euch rausholen. Und ich werde euch in ein Land hineinführen, das ist, wo Honig und Milch fließt. Milch und Honig fließt, genau. So rum, genau. Das muss toll sein, oder? Da wachst du morgens auf, die Milch fließt und der Honig. Ah, wie im Paradies. Ich kann mir das gut vorstellen. Und am besten noch beides zusammen und die Milch so ein bisschen warm her, so gut temperiert. Gott hat damals gesprochen und was geschah denn? Das Volk Gottes wurde hineingeführt in das verheißene Land, wo Milch und Honig fließt. Aber mit der Zeit hat sich das Volk immer mehr abgewendet von Gott. Warum? Weil sie sich gemischt haben mit anderen Völkern und sie haben deren Kultur bzw. deren religiösen Gebräuche sich zu eigen gemacht. Sie haben angefangen, andere Götter anzubeten. Und unser Gott, den wir haben, ist ein sehr eifersüchtiger Gott. Das passt nicht zusammen. Gott und vielleicht noch jemand anders oder was anderes anzubeten, das passt nicht. Und die Menschen entfernten sich von Gott. Sie haben Sünde letztendlich in ihrem Leben Raum gegeben und sich so mehr und mehr von Gott abgewendet. Und das Volk Gottes wurde zerstreut. Aber was ist denn das eigentliche Herz von Gott? In diesem, was Jeremia dem Volk Gottes zusprach, dass sie nach 70 Jahren da zurückkommen werden zu ihrem Land, da heißt es in dem folgenden Vers, im Vers 11, denn ich weiß ja, was ich mit euch vorhabe, spricht Jahwe. Ich habe Frieden für euch im Sinn und kein Unheil. Und ich werde euch Zukunft schenken und Hoffnung geben. Und wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch hören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr vom ganzen Herzen nach mir fragt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht Jahwe. Wisst ihr, Gott sehnt sich nach einer Beziehung zu dir und zu mir. Er möchte Dinge in unserem Leben wiederherstellen, die der Feind geraubt hat von uns. Und ich weiß nicht, wovon der Feind oder was der Feind dir alles geraubt hat. Vielleicht hast du Berufungen und Verheißungen Gottes bekommen für dein Leben, aber durch den Lebensstil oder was auch immer hast du nicht mehr diese Stimme Gottes gehört und der Feind hat dich geraubt von dem, was eigentlich Gott für dein Leben hatte. Vielleicht ist es deine Familie, deine Ehe, vielleicht sind es deine Finanzen, deine Gesundheit. Ich möchte dir heute eins mitgeben auf dem Weg für dein Leben. Etwas, was ich in der Bibel immer wieder neu sehe: Nicht der Feind, sondern Gott hat das letzte Wort in deinem Leben. Wenn Gott in dein Leben hineinspricht, dann gilt dieses Wort. Dann darfst du dich daran festhalten und sagen: Herr, ich vertraue deinem Wort. Wisst ihr, auch wir als Kinder, Söhne und Töchter des Glaubens, wenn wir abschweifen vom Glauben, so wie damals das Volk Israel, das Herz Gottes bleibt immer dasselbe für dich. Er ist für dich, er ist für uns. Er möchte dir Frieden geben, er möchte dir eine Zukunft geben, er möchte dir Hoffnung geben für dein Leben. Deshalb hat er doch Jesus Christus uns gegeben, der ans Kreuz gegangen ist, oder? Der sein Leben für uns gegeben hat am Kreuz, der sein Blut vergossen hat für uns, damit wir Versöhnung haben mit Gott, dass wir in Beziehung treten können mit dem Vater, dass wir ewiges Leben haben mit ihm, oder? Aber der Weg zu diesem Segen Gottes, dass er fließt in unserem Leben, ist immer dasselbe. Nämlich, dass wir Gott beginnen, vom ganzen Herzen zu suchen. Nicht mit einem geteilten Herzen, sondern mit einem ganzen Herzen. Kehre von der Zwiespaltigkeit Gott und vielleicht noch jemand, kehre von deiner Sünde um und wende dich hin zu Gott. Er ist der einzige und der lebendige Gott, der Zukunft und Hoffnung gibt. Aber was tun, jetzt kommen wir zurück, was war ein kurzer Exkurs. Was tun, wenn wir Gottes Stimme hören? Der erste Punkt ist, prüfe das, was du hörst, unterordne dich dem Wort Gottes und gehe Schritte des Glaubens. Für das Volk Israel, das, was sie vom Kyros gehört haben, durch seine Botschaft, dass sie nach Hause gehen sollten, um den Tempel aufzubauen, das war eine Hammerbotschaft. Und das war ein Hammerauftrag, der damit verbunden war. Wisst ihr, was das Coole dabei ist? Das war nicht das erste Mal, dass sie das hörten. Sondern Gott hat immer wieder in verschiedenen Seasons reingesprochen und gesagt, Leute, macht euch bereit, ihr werdet nach Hause gehen. Das heißt, das Wort war bestätigt und sie wussten, jetzt ist die Zeit gekommen, wo sich das Wort konkretisiert, wo es wahr wird. Und sie machten sich auf den Weg. Für dich und mich gilt, höre hin. Und prüfe anhand des Wortes Gottes, was Gott sagt. Denn Gott spricht nie konträr zu seinem Wort in deinem Leben rein. Wenn du ein prophetisches Wort bekommst von jemand, muss es immer Einklang haben mit dem, was im Wort Gottes steht. Ich gebe euch mal ein Beispiel von einem Wort, das nicht von Gott ist. Meine Frau und ich, wir haben mal jemand eingeladen zu uns nach Hause, einen Pastor, Prophet aus Brasilien. Wir haben gegessen. Und dann zum Schluss meinte er, ich würde gerne für euch beten. Es war ein bisschen abstrus, das Ganze. Ich versuche es ein bisschen zu kürzen. Das, was er gesagt hat, das Drumherum spielt keine Rolle. Das, was er gesagt hat, war: Andi, du wirst reicher sein als Salomo. Und du wirst mehr Weisheit erlangen als Salomo und alle anderen, also mehr als keine Ahnung was alles. Ja? Es war so eine Prophetie der Superlative. Und ich habe gedacht, Herr, wenn das nur wahr wäre, wofür bräuchte ich dich? Ja? Und sofort kam mir diese Stelle in den Kopf, wo Gott gesagt hat zu Salomo, schau mal, ich werde dir Weisheit geben. Es wird keiner weise sein nach dir und vor dir. Es wird keiner reich mehr Reichtum haben nach dir und vorher, als du es bekommen wirst. Das Gebet war zu Ende und wir haben uns dann letztendlich mit dem Mann verständigt, haben gesagt, er tut mir leid, aber das ist nicht von Gott. Wir haben nie wieder was von ihm gehört. Ihr Lieben, es ist wichtig, dass wir das Wort Gottes kennen, um zu filtern, was spricht Gott gerade. Okay? Und auf der anderen Seite hat Gott so viel hineingesprochen in unserem Leben, wo wir einfach merken, Gott leitet uns, nächste Schritte zu gehen. Gott bestätigt Dinge, die er schon gesagt hat in unserem Leben. Er bestätigt es in seinem Wort und er zeigt uns jetzt auf, welche die nächsten Schritte sind für uns. Wenn du eine Prophetie hörst, schau mal, ob sie übereinstimmt mit dem Wort Gottes. Aber dann nehme sie in Anspruch für dich als die Wahrheit Gottes in deinem Leben hinein, in deine Lebenssituation und gehe Schritte da drin, Schritte des Glaubens. Wenn Gott so ein bisschen zu dir reinspricht, hey, ich sehe, wie Gott dich gebrauchen wird, um Ehepaare zum Beispiel, dass die Heilung erfahren, dass Wiederherstellung geschieht und du hörst dieses Wort, was machst du damit? Du bewegst es mit Gott, du liest es im Wort Gottes, ja, Wiederherstellung passt, Heilung passt. Gott segnet Familien, das ist seine DNA. Wie gehe ich dann vor? Dann gehe ich Schritte des Glaubens, indem ich beginne, Bücher zu lesen. Ich suche Menschen, die schon da drin arbeiten. Hey, wie habt ihr das gemacht? Gott hat was hineingesprochen. Kann ich damit reinschnuppern? Kann ich damit mit euch ein bisschen mitgehen? Und du beginnst, Schritte des Glaubens drin zu gehen, bis du fest bist. Und Gott sagt, jetzt ist deine Zeit, deinen Dienst zu gründen oder in einer Gemeinde da drin zu wirken. Nachdem der persische König Cyrus die Anordnung gegeben hat, dass das Volk in die Heimat zurückkehren sollte, um den Tempel aufzubauen, ordnete er noch an, dass möglichst viele im Land die Heimkehrer unterstützen. Das heißt, dass sie Gold und Silber mitbekommen, Vieh und Proviant und so weiter, dass sie freiwillige Gaben für den Aufbau des Tempels mitgeben. Selbst die Tempelutensilien, diese goldenen Teller und die goldenen Gefäße, die da waren, die Babylonier geklaut haben vom Tempel, sagte Cyrus, hey, das gehört nicht uns, sondern das gehört dem Volk Gottes. Das wird alles mitgegeben. Das heißt, Gott hat Wiederherstellung auch in diesen Dingen wieder gegeben. Das Volk Gottes ging beladen, also reich in ihr Land zurück. Ihr Lieben, wenn wir bereit sind, uns in dem Wort Gottes unterzuordnen und zu gehen, dann werden wir erfahren, wie Gottes Versorgung und Zurüstung folgt in unserem Leben. Wisst ihr, was ich immer entdeckt in Gesprächen ist? Ach, wenn ich doch nur mehr begabt wäre. Wenn ich doch nur mehr wüsste von der Bibel. Wenn ich doch nur mehr die Bestätigung Gottes hätte, dass er mich berufen hat, obwohl Gott schon 2, 3, 4 Mal etwas gesagt hat. Oder die Bibel sagt ganz klar deutlich zum Beispiel, dass wir ausgesandt sind, Salz und Licht zu sein in dieser Welt und so weiter. Aber wenn Gott doch nur zu mir reden würde, ihr Lieben, Gott hat all dies schon getan. Warte nicht, bis irgendetwas sich manifestiert, sondern bereite den Grund vor, indem du dein Herz aufmachst und sagst, Herr, ich mache mich eins mit deinem Wort, ich stelle mich drunter und ich gehe jetzt den Schritt in Glauben. Ich sehe es zwar noch nicht, aber ich gehe den Schritt in Glauben, weil ich weiß, du wirst handeln und ich möchte vorbereitet sein. Ihr Lieben, das zeugt von Wachstum, das zeugt von Reife. Gott möchte, dass du reifst. Dass wenn die Dinge kommen, du reif bist, dass du weise bist, mit diesen Dingen umzugehen und dass du dann weißt, was der nächste Schritt ist. Zu reifen im Glauben, im Wort Gottes, bedeutet immer einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Gott wird dir nicht das Ganze offenbaren. Wenn du neu zum Glauben kommst, dann weißt du, dass Jesus dich gerettet hat. Vielleicht hat er dich noch befreit. Du weißt, dass du den Heiligen Geist in dir hast. Aber was dann? Hey, Jesus, ich vertraue dir. Nimm mich an der Hand. Jetzt gehen wir den ersten Schritt. Aha, ich werde gestärkt im Glauben. Oh, die Versuchung kommt und die Stürme tauchen auf. Jesus, danke, dass du mein fester Anker bist, mein Fels, auf dem ich stehe. Und dann lernst du zu kämpfen und zu sagen, ich stehe in der Position des Siegers. Und wenn der Feind kommt, kann ich sagen, hey, halt mal deinen Mund. Jesus hat dich schon längst besiegt, du kannst mir nichts anhaben. Und dann gehst du weiter, dann kommt Berufung, kommt dies und jenes in dein Leben hinein. Wenn du alles auf einmal bekommen würdest, du würdest es gar nicht überleben. Weil Gott möchte, dass wir reifen in diesem Prozess, in dieser Beziehung zu ihm. Okay, das heißt, wenn Gott redet, prüfe es, unterordne es dem Wort Gottes unter, nehme es als die Wahrheit für dein Leben an und beginne Schritte, kleine Schritte des Glaubens zu gehen. Amen? Jetzt nur mal eine Frage, was war denn nochmal das, was Gott durch Kirus gesagt hatte? Sie sollen zurück in die Heimat gehen, um was zu machen? Den Tempel aufbauen. Das war ihre Mission. Und jetzt ist das Volk unterwegs. Und was ist das Erste, was sie machen, als sie dort ankommen? In Judäa, in Jerusalem. Sie haben nicht die Mauer aufgebaut. Ja, die haben die Häuser aufgebaut. Aber ihre Mission war was? Tempel. Und bevor sie den Tempel aufgebaut haben, haben sie was gemacht? Den Altar. Sie haben den Altar aufgebaut. Bevor sie mit dem Bau des Tempels begonnen haben, haben sie zuerst den Altar aufgebaut. Ihr Lieben, das hat mich so angesprochen. Ich lese einfach mal die Verse vor. Als der Oktober kam, das war ungefähr 7 Monate später, und die Israeliten befanden sich bereits in ihren Heimatorten, versammelte sich das ganze Volk in Jerusalem. Jeschua und dann Zerubabel, die anderen Namen will ich jetzt gar nicht lesen, begannen mit ihren Brüdern, den Priestern und den anderen Israeliten, den Altar des Gottes Israels wieder aufzubauen. Und sie wollten auf ihn die Brandopfer bringen, wie sie im Gesetze Mose, dem Mann Gottes, vorgeschrieben waren. Und obwohl sie von den Nachbarvölkern Angst hatten, errichteten sie den Altar und auf seine alten Fundamenten und opferten Jahwe auf ihn die Morgen- und die Abendsbrandopfer. Sie haben einen Altar gebaut, sie brachten letztendlich Gott Lob und Dank. Ein Altar war damals ein Ort der Anbetung des Opfers, ein Ort, wo sie das Volk Israel Gott Opfergaben darbrachte, um letztendlich ihm damit zu dienen, aber auch sich mit ihm zu versöhnen. Es war ein Ort der Begegnung mit Gott. Wenn Gott redet in deinem Leben, dann baue ein Altar und bringe Gott Anbetung und Dank hervor. Warum ist das wichtig? Weil wenn Gott in etwas hineinspricht, in eine Lebenssituation, es ist wichtig, dass wir in dieser Abhängigkeit Gott bleiben und nicht sagen, jetzt habe ich gehört, jetzt gehe ich meinen eigenen Weg weiter. Nein, Herr, du hast gesprochen, dass hier mein Taunuskreis in den Gemeinden stehen soll. Ich habe zwar keine Ahnung, ich habe meine Familie und 2 Leute da. Wie soll es weitergehen? Und ihr Lieben, ich habe viele Stunden, Wochen, Monate, keine Ahnung. Ich habe einfach Zeit verbracht mit Gott, wo ich einfach meinen Altar gebaut habe, indem ich mit Gott unterwegs war und gefragt, Herr, ich preise dich, ich danke dir für die Berufung. Ich habe zwar keinen Schimmer, wie das gehen soll, aber ich danke dir, dass du vorangehst und dass ich dir folgen kann. Ich danke dir, dass du die Menschen hinzufügen wirst, die mir da helfen werden, die uns helfen werden, dass das, was du hier vorhast in meinem Taunuskreis, dass es geschieht. Und wenn wir heute in die Runde reinschauen, Gott hat gut hinzugefügt, oder? Ihr Lieben, Gott ist gut, aber wenn wir Gott anbeten und Gott Dank bringen, dann kommen wir in so eine Abhängigkeit von Gott. Wir sagen, Herr, du bist der Herr in meinem Leben, nicht ich. Und wenn du sprichst, dann weiß ich, dass du auch leitest. Wenn du sprichst, dann weiß ich, dass du auch die Versorgung da drin bringst. Wenn du sprichst, dann weiß ich, dass du mich an der Hand nimmst. Das ist ganz wichtig, dass wir in diese Abhängigkeit Gottes hineinkommen, weil es ist sein Werk in unserem Leben, es ist sein Werk in dieser Region. Gott ist derjenige, der uns Leitung und Weisheit schenkt, die wir brauchen für jeden Schritt, den wir tun. Ihr Lieben, den Tempel aufzubauen war eine Mammutaufgabe. Sie brauchten Gott darin. Und ich finde es interessant, dass es hier heißt, und sie errichteten den Altar auf seine alten Fundamenten. Was ist das Fundament unseres Lebens? Wir leben ja im Zeitalter der Gnade. Das Fundament unseres Lebens ist Jesus, oder? Das Fundament unseres Lebens ist das Wort Gottes. Das wankt nicht, das ist beständig in dem, was da steht. Gott ist beständig in dem, was er sagt. Von daher ist es wichtig, dass wir unser Leben auf Jesus und sein Wort aufbauen. Aber auch wir als Gemeinde, nicht nur als Einzelne, sondern als Gemeinde. Dass wenn Gott Dinge hineingesprochen hat in unserem Leben, dass wir auf dieses gesprochene Wort, was Gott gesagt hat, unseren Altar bauen. Unseren Dank, unseren Lob vor Gott bringen, Gott um Weisheit suchen da drin. Wisst ihr, vor einigen Jahren hat Gott uns zu uns durch einen Propheten aus den USA, Michael Maiden, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, in unserem Leben hineingesprochen bezüglich unserem Dienst hier in Hofheim. Und einer der Dinge, der gesprochen hat, war, dass diese Region ein starkes prophetisches Erbe hat. Und ich erinnere mich, als er das sagte, kam mir das so in den Sinn. In der Vergangenheit, als ich hier gestartet habe, 2006 als Pastor in Schwalbach, wir haben uns damals jeden Monat getroffen mit 10 bis 15 Pastoren und sind in den Anhöhen gegangen von dem ganzen Main-Taunus-Kreis, Bad Soden, Hofheim, keine Ahnung wo alles. Und wir haben als Pastoren und Leitern einfach gebetet für die Region. Wir haben Prophetisches ausgesprochen. Gott hat Dinge gezeigt, wie wir vorangehen sollen. Es war eine tolle Zeit, wo ganz viele Dinge geschehen sind in den Gemeinden. Die Gemeinden waren voll. Und es ist interessant, wie Dinge dann plötzlich aufpoppten. Und vor dieser Zeit, noch vor meiner Zeit, ungefähr 100, 110 Jahre zurück, war der Main-Taunus-Kreis durchlebte der Main-Taunus-Kreis so eine Art erweckliche Zeit durch Zeltevangelisationen, durch Bibelkreisen, den Häusern. Und die Leiter sind rumgereist durch die Häuser und haben den Leuten quasi Bibel gelehrt. Und das war eine tolle Zeit. Die alten Leute, so in den 90, ja, die ich kennengelernt habe, die waren so 90, 92, die haben immer voller Leidenschaft davon berichtet, von diesen alten Fundamenten in diesem Ort. Und das hat mich damals so ermutigt, weil ich wusste, wenn Gott wieder etwas errichtet, er hat schon vorgearbeitet durch die Jahre hindurch, damit hier etwas entsteht. Und als wir hier angefangen haben, kamen dann Doris und Hans und haben gesagt, Andi, wir beten schon seit vielen Jahren, dass hier eine lebendige Gemeinde entsteht. Und ihr Lieben, das hat mich so ermutigt zu sagen, gerade wenn die Krisenzeiten gekommen sind, unser Haus ist gebaut auf Fundamenten, die Gott schon gesetzt hat, vor vielen Jahren zurück. Und wir dürfen jetzt den Segen ernten, der damals gesät worden ist. Amen. Wenn Gott redet, baue einen Altar der Anbetung und der Fürbitte vor Gott. Baue auf dem Fundament seines Wortes und dieser Beziehung zu ihm. Das dritte ist, suche und bilde Einheit oder mache dich eins mit dem, was Gott gerade tut. Wenn Gott redet, mache dich eins mit dem, was er gesagt hat. Im Esra 3, Vers 8, da heißt es, im Mai des zweiten Jahres, also einige Monate später, sie hatten schon den Altar aufgebaut, aber die Fundamente des Tempels waren noch nicht aufgebaut, okay? Und einige Monate später, im Mai des zweiten Jahres, nach der Rückkehr, wurden mit den Bauarbeiten für das Haus Gottes in Jerusalem begonnen. Jeschua und Zerubabel standen zusammen mit ihren Brüdern, den Priestern, den Leviten und den anderen Israeliten, die aus der Gefangenschaft nach Jerusalem zurückgekommen waren, geschlossen hinter dem Werk. Wenn Gott in dein Leben spricht, dann mache dich eins mit dem Reden Gottes und gebe dich diesen Reden Gottes hin. Und wenn er über eine Situation in deiner Familie redet, dann mache dich eins mit deinem Partner und sag, hey, lass uns zusammen vor Gott kommen bezüglich dieses Wortes. Lass uns zusammenkommen bezüglich das, was Gott tun möchte im Leben unserer Kinder und so weiter. Mache dich eins damit, damit Gott da drin handeln kann und das freisetzen kann, was er tun möchte. Wenn Gott in die Gemeinde spricht, dann mache dich eins mit den Geschwistern darin, was Gott in deiner Gemeinde vorhat. Sie standen zusammen und geschlossen hinter dem Werk, hinter der Gemeinde, hinter der Vision der Gemeinde, die Gott den Leitern offenbart hat und gegeben hat. Sie waren vielleicht nicht immer einer Meinung, aber darum geht es gar nicht. Wir haben immer wieder Meinungsverschiedenheiten, weil wir manchmal noch sehr menschlich denken, aber ich denke und ich denke und ich denke, das wäre so, weil ich das von meiner Vergangenheit vielleicht so kenne. Die Frage ist doch, was möchte Gott jetzt tun? Und reihe ich mich ein in dem, was Gott jetzt tun möchte? Und lass mal meine Vergangenheit so ein bisschen zurück und sage, Herr, manche Dinge verstehe ich zwar nicht, aber ich glaube, dass du geredet hast,
Deshalb reihe ich mich ein und ich mache mich eins mit den Geschwistern, denn es geht um größeres Ziel als meine eigenen Gedanken und meine eigenen Wünsche, die ich so habe. Es geht um dein Reich, es geht um deine Gemeinde. Könnt ihr das ein bisschen nachvollziehen? Weil wenn jeder so für sich kämpft, dann werden wir zerstreut sein. Dann macht jeder so sein eigenes Ding und dann steht keine Einheit, dann steht kein Wachstum. Wenn wir uns aber einreihen der Vision, die Gott uns gegeben hat, auch ganz konkret für unsere als Gemeinde. Ich fand das so stark, wie Michael letzten Sonntag das aufgegriffen hat mit diesen Häusern des Lichts. Und ich habe ja schon sehr entspannt gerechnet, Herr, ein Haus nächstes Jahr pro Stadt, in der wir leben, wo einfach Menschen zusammenkommen zum Beten, zum Bibellesen, einfach Dinge freisetzen in ihre Stadt hinein. Das wäre schon cool. Und er kam dann und sagte, Andi, ich sehe 2, 3 Häuser in jeder Stadt mindestens. Ihr Lieben, das ist das, was ich in meinem Herzen eigentlich sehe. Aber ich denke, manchmal hilft es, wenn wir kleine Schritte gehen und dann zu sagen, hey, hier öffnen sich weitere Türen, lasst uns da drin gehen. Und wenn aus diesen Häusern dann irgendwann Gemeinde entsteht, ihr Lieben, da würde mein Herz aufgehen und sage, Herr, danke, dass du am Wirken bist und dass das wahr wird, was du mir gezeigt hast. Lasst uns eins werden da drin. Lass uns geschlossen hinter dem stehen, was Gott mit dieser Gemeinde vorhat. Und wir lesen da in diesem Kapitel, dass jeder seine Aufgaben bekommen hat, um diesen Tempel aufzubauen. Ich möchte dich einladen, wenn du hier bist, dass du dich einfach einreißt und dass du sagst, Herr, ich weiß nicht wie, aber ich reihe mich ein in dieser Vision und sage, ich möchte das unterstützen, ich möchte das voranbringen, indem ich mich einsetze mit meinen Gaben, mit meinen Finanzen, mit meiner Zeit, mit all dem, was du mir gegeben hast. Herr, ich setze mich ein dafür, damit hier das zustande kommt, was du tun möchtest. Und ihr Lieben, Gott schenkt Segen da drin. Und wisst ihr, ich habe gelernt in meinem Leben, wenn ich mich dem Reden Gottes, dem Wort Gottes unterordne, wird es leichter für mich, mich einer größeren Vision anzuschließen, um mich da drin einzubringen. Weil ich weiß, da geht es nicht um mich, da geht es um Jesus und sein Reich. Und jeder hat etwas empfangen von Gott, um hineinzubringen, damit Dinge Realität werden. Und vielleicht ist es Zeit für dich, einfach mal zu fragen, wo gehöre ich hin? Wir haben in dieser Gemeinde immer wieder Besucher, die kommen, die aber noch nicht zu uns gehören. Und vielleicht wäre es die Zeit zu fragen, ist das mein Ort? Dann mache die Dinge fest vor Gott. Und sag, hey, lass uns mal miteinander reden, weil ich merke, Gott zieht mich hierher. Wenn du zu einer anderen Gemeinde gehörst, hey, Amen, dann sei gesegnet, aber dann investiere in deine Gemeinde hinein, wo du hingehörst. Deine Gemeinde braucht dich. Sie braucht dich da drin, damit die Vision, die da ist, in deinem Ort, damit sie vorankommt. Wenn du merkst, Gott orientiert dich gerade neu, dann rede mit deinem Pastor und lass uns miteinander reden, dass ein sauberer Übergang rüberkommt und du weißt, worauf du dich einlässt, falls es so ist. Und wenn du hier zur Gemeinde gehörst, beweg das mal vor Gott. Nächstes Jahr Häuser des Lichts. Ich habe heute schon gehört, dass ein Ehepaar gesagt hat, ich möchte unser Haus aufmachen, beziehungsweise wir würden gerne was starten da drin. Ich möchte dich einladen, bewege das vor Gott. Haus des Segens zu sein. Und wisst ihr, in unserem Haus, also in Hattersheim, wo ich wohne, ich glaube, ich könnte fast sagen, ich bin der gesegnetste Mann in der ganzen Gemeinde. Und ich sage das nicht einfach nur so, weil ich sage, fast jeden Tag kommen Leute zu uns nach Hause, wo gebetet wird. Unser Haus ist ein Ort des Gebetes. Unser Haus ist ein Ort des Segens. Und wer profitiert davon? Natürlich ich, meine Frau, meine Kinder. Und ich bin so dankbar dafür, dass Gott da der Herr ist in diesem Haus. Und das ist so ein kleiner Nebeneffekt, wenn wir unser Haus öffnen und sagen, Jesus, ich habe zwar keine Ahnung wie, Aber ich möchte mich treffen mit 2, 3 Leuten. Ich mache mein Haus auf. Ich gebe dir alles hin. Komm du und wirke da drin. Aber ich möchte ein Segen sein für meine Region, für meine Stadt. Mache dich eins mit dem, was Gott gerade tun möchte. Und ich glaube, dass diese Gemeinde nicht die einzige Gemeinde ist, die entstehen wird, sondern dass Gott noch viel mehr vorhat. Und nicht zuletzt, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Schaue nicht zurück, sondern sei Teil von dem, was Gott jetzt tut. Aber Achtung, Gottes Wirken kann manchmal ganz anders sein, als du dir es vorstellst. Gott ist ein Gott, der uns gerne überrascht und der gerne Neues wirkt und manchmal ganz anders. Und deshalb liebe ich es, Unordnung zu machen der Gemeinde, was die Stühle angeht. Ihr seht das öfters, ist mal was anderes. Weil manchmal kommen wir in so eine Bequemlichkeit hinein, das war schon immer so, so muss es immer sein, ansonsten fliegt der Segen Gottes nicht. Und ich glaube, gerade dann, wenn wir Dinge einfach mal umschmeißen und sagen, okay, ich muss mich mal neu sortieren, Gott, kannst du heute zu mir reden? Ich wünsche es mir so sehr, es war nicht da mein Platz, wo ich normalerweise sitze, aber nebendran fließt vielleicht der Segen auch, Herr, begegne mir. Ich karikatiere nur ein bisschen. Ich lese mal, was da drin steht, in Esdra 3, Vers 10 bis 13. Als die Bauleute das Fundament für den Tempel Jahwes legten, waren die Priester in ihren Amtskleidungen angetreten und sie hatten Trompeten in der Hand. Auch die Leviten, die zu den Nachkommen Asafs gehörten, standen mit Zimbeln bereit. Sie wollten Jahwe preisen, wie es David, der König von Israel, angeordnet hatte. Und dann stimmten sie in den Wechselgesang an und sie lobten und priesen Jahwe. Wie gut ist er, niemals hört seine Liebe zu Israel auf. Wie gut ist er, niemals hört seine Liebe zu Hofheim auf. Amen. Und das ganze Volk fiel jubelnd in das Lob Jahwes ein, denn das Fundament für den Tempel war nun gelegt. Doch während die einen vor Freude jubelten, weinten viele der von den Alten, den Priestern, Leviten und Sippenoberhäuptern, die den ersten Tempel noch gesehen hatten. Sie weinten laut, als vor ihren Augen das Fundament gelegt wurde. Doch das Jubelgeschrei übertönte das Weinen und das Volk machte solchen Lärm, dass es noch in der Ferne zu hören war. Kennt ihr diesen Satz? Damals war alles besser. Da. Was hat er letzten Sonntag gesagt? Wir sind eine ziemlich crazy Gemeinde. Wir fallen nicht so in das Raster. Am Anfang wusste ich nicht, was ich damit tun soll, aber irgendwo freut mich das. Ihr Lieben, es kommt in der Zeit, crazy zu sein für Jesus. Amen. Dich einfach aufzumachen, dich einzureihen, dich unterzuordnen im Wort Gottes, dich einzureihen dem, was Gott gerade tut, in der Vision der Gemeinde und einfach mal Gott machen lassen, indem du dich einbringst. Und ich möchte dir Mut machen, schaue nicht zurück, gerade die, die schon etwas länger mit uns zusammen sind. Es war eine tolle Zeit in unseren Anfängen. Das Coole war in unseren Anfängen, wir waren nicht so viele Leute und wir waren jeden Sonntag, also gefühlt jeden Sonntag, bei uns zu Hause. Wir haben gegessen, wir haben gegrillt, es gab Essen umsonst, es gab ganz vieles. Wir haben tolle Gemeinschaft gehabt. Wir hatten wirklich eine gute Zeit. Wir haben visioniert an diesem Tisch, wo wir gegessen haben. Wir waren wirklich gesagt nicht viele, aber wir waren ständig in dieser Gemeinschaft miteinander. Und irgendwann ist die Gemeinde gewachsen und ich merkte, ich kann das nicht mehr. Ich brauche meinen Ort, wo ich neben der Arbeit noch ein bisschen durchschnaufen kann, um einfach Kraft zu tanken für meine nächste Woche. Und somit sind so ein paar Dinge weggefallen und ich merke, es hat einigen nicht gut getan, dass wir manches wegfallen lassen haben. Und dennoch, Gott hat angefangen, Dinge zu strukturieren in unserer Gemeinde. Es sind Arbeitskreise entstanden, es sind Kleingruppen entstanden, wo plötzlich dann nicht mehr alles auf Andi fokussiert war, sondern es waren andere Leiter da, die Dinge aufgefangen haben. Und das war gut so. Und ich merke, wir sind wieder in so einem gewissen Umbruch in der Gemeinde und Gott möchte uns etwas Neues hineinführen. Ich bin tatsächlich noch am Fragen, was genau das ist und wie crazy diese Gemeinde sein wird, wie auch immer wir das Wort interpretieren. Das spielt auch keine Rolle. Ich weiß nur, Gott ist dabei, etwas Neues zu wirken. Und unsere Aufgabe da drin ist es, nicht zurückzublicken, aber Andi, damals war alles noch so ruhig und Andi, damals da hatten wir nur eine Stunde Gottesdienst, stimmt ja gar nicht, aber so, ihr versteht schon, ne? Andi, damals haben wir nur so viel Lobpreis gemacht und wir haben nur ein Lied gesungen, dann das andere und heute singen wir dasselbe Lied 20 Mal. Ich karikatiere, ja? Schaut nicht zurück. Es kommen eine neue Generation in diese Gemeinde hinein und wir sind dankbar dafür, weil wir dafür gebetet haben. Am Anfang haben wir für die alten Leute gebetet, die mit ihrer Weisheit und mit ihrem Know-how in die Gemeinde hineinkommen. Und irgendwann haben wir angefangen, für die jungen Generationen zu beten, dass sie reinkommt. Und siehe da, sie kommt. Ne? Juliana ist ein Teil davon. Und sie bringen etwas Frisches hinein. Schaut nicht auf die Form, die mal war. Schaut nicht auf den Glanz, der mal war, für uns Glanz, ja, was wir so kannten von unseren Traditionen und so weiter. Sondern lasst uns einen Blick werfen auf das, was Gott tut. Denn es ist nicht die Form wichtig, ist nicht der Glanz wichtig, sondern wichtig ist, dass Gott ist und bleibt der Handelnde in dieser Gemeinde. Amen? Amen. Es geht einzig und allein, dass die Gegenwart Gottes sichtbar wird in diesem Raum und in unserer Mitte handelt. Ich bin momentan ziemlich ruhig zu Hause, meine Kinder merken das. Und meine Frau auch. Ich rede kaum. Aber mich bewegt das, weil ich merke, Gemeinde zu leben ist cool. Aber ich glaube, Gott hat uns nicht berufen, cool zu sein. Gott hat uns berufen, eine Gemeinde zu bauen, wo Menschen zum Glauben kommen, wo Menschen Freiheit erleben, wo Menschen Heilung erleben. Eine Gemeinde, die Einfluss hat in unserer Region. Und wenn du dem zustimmen kannst, dann möchte ich einfach bitten, dass du in deinem Herzen das bejahst vor Gott. Weil es geht nicht nur darum, dass ich jetzt eine Hand sehe oder sowas, es geht um dein Herz. Und Gott möchte unser Herz gewinnen dafür, dass wir in Einheit zusammenstehen. Und dass wir beginnen, dieses, ich habe keine Zeit, nein, das kann ich nicht, ich will das nicht und ich habe sowieso genug Probleme. Ihr Lieben, die Probleme werden nie aufhören, solange wir uns auf uns selber fokussieren. Und die Zeit wird nie weniger sein, wenn wir nicht beginnen, unsere Prioritäten neu zu setzen. Ich höre immer wieder den Satz, ich bin zu müde, ich kann nicht mehr und so, keine Ahnung. Ihr Lieben, das ist alles cool. Wir alle arbeiten 40 und mehr Stunden der Woche. Und dennoch, ich glaube, unsere Priorität Nummer eins sollte sein, dass wir mit Jesus unterwegs sind und mit seiner Gemeinde. Und zu sagen, Jesus, du hast uns einen klaren Auftrag gegeben und ich möchte da hinein investieren. Und vielleicht muss ich in meinem privaten Leben irgendwo die Knöpfe ein bisschen neu justieren. Und zu sagen, Jesus, du hast gesprochen, unsere Gemeinde, du hast uns eine Vision gegeben, ein Wort gegeben. Ich stelle mich drunter diesem Wort. Ich stelle mich unter diese Vision. Ich mache mich eins mit den Geschwistern. Aber ich stelle mich dir zur Verfügung. Ich möchte nicht mehr zurückschauen, dem was war. Es war alles cool, aber ich weiß, was vor mir steht und was vor mir ist. Es ist besser und gewaltiger als das, was ich jetzt erfahren habe. Und Herr, ich sehne mich danach, das zu erfahren, was du mit uns vorhast. Ich möchte sehen, was du begonnen hast heute, wie sich das entwickelt im Morgen. Kann ich ein Amen dazu hören? Lass uns zusammen aufstehen, bitte. Wir wollen den Gottesdienst schließen. Ich möchte, dass du, ich lade dich ein. Was ich möchte, spielt keine Rolle. Aber wenn du das Gefühl hast, dass Gott dich angesprochen hat in den einen oder anderen Bereich, dass du das für einen Moment festmachst vor Gott. Und vielleicht sagst du einfach, Herr, ich nehme dieses Wort für mich an. Und ich ordne mich diesem Wort unter. Ich möchte sehen, wie du wirkst in meiner Region. Ich mache mich eins mit der Vision dieser Gemeinde. ich setze mich ein mit dem, was ich bin und habe, damit das nach vorne kommt, damit die Dinge sichtbar werden, konkret werden. Ich möchte nicht nur ein Besucher sein, sondern ich möchte teilhaben an dem, was du tust. Rede mit Gott für einen Moment. Das ist das, wonach er sich sehnt, dass wir mit ihm reden. Und wenn da noch Spannungsfelder sind in deinem Leben, wo du merkst, hey, damit komme ich gar nicht zurecht, drücke das aus vor Gott. Aber ich kann dir eins sagen, ab dem Moment, wo wir uns einlassen mit dem, was Gott tut, werden die Dinge drumherum auch einfacher. Weil der Segen Gottes beginnt zu fließen in und durch dein Leben hindurch. Selbst in deine Familie hinein. Halte dich nicht mehr zurück. Das Volk Israel, sie haben den Tempelbau nicht durchgezogen, sondern es gab noch einen Crash. Und dann kam aber Haggai und hat hineingesprochen, hey, ihr habt euch lange genug um eure Häuser gekümmert. Es ist Zeit, den Tempel aufzubauen. Und in dieser Zeit, wo sie sich um sich selber gekümmert haben, da war Dürre da. Und ab dem Tag an, wo sie gesagt haben, Jesus, ich möchte den Tempel aufbauen, oder Gott, ich möchte den Tempel aufbauen, ich werde dabei sein. Als sie entschlossen dahinter standen, begann es zu regnen und begann wieder fruchtbares Land zu entstehen. Und Gott segnete dieses Land. Ich glaube, es ist Zeit aufzustehen, uns vorzubereiten für dem, was Gott tut. Mache das fest in deinem Herzen. Herr Jesus, ich danke dir für das, was du gerade tust und am Tun bist in unserer Mitte. Ich danke dir für die vielen Worte, die du durch das Jahr hindurch gegeben hast an das Leben einer einzelner Leute hier. Danke für dein Reden in den letzten zwei Sonntagen, das so konkret war. Danke, Herr, für dein Wort, das ein lebendiges Reden ist für uns, wo du dein Herz offenbarst für uns, wo du uns an der Hand nimmst und uns leitest. Danke, dass es lebendig ist. Und Herr, ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns offene Ohren schenkst, deine Stimme wirklich zu hören. Und dass wir sie nicht filtern mit unserer eigenen Meinung, sondern dass wir sagen, okay, es ist das Wort Gottes, ich nehme es an für mich, ich stelle mich drunter. Und lass diese Wahrheit in mein Leben wirken, durch mein Leben hindurch. Ich danke dir, Herr, für die Vision der Gemeinde, die du uns gegeben hast vor vielen Jahren. Und danke, Herr, dass ich sehen darf, wie Dinge sich konkretisieren, wie Dinge lebendig werden. Denn dein Wort ist lebendig. Wenn du redest, so entsteht. Und Herr, so möchte ich aussprechen, Herr, über diese Gemeinde, dass wir eine Einheit werden in dir, in dem, was du uns aufgetragen hast. Und dass wir diesen selben Blick und denselben Fokus bekommen für den Main-Taunus-Kreis. Dass es nicht mehr um mich geht und das, was ich denke und was ich fühle, sondern dass es darum geht, Gott hat uns einen Auftrag gegeben und da reihe ich mich ein, damit der Segen Gottes fließen kann und Dinge entstehen. Herr, ich segne diese Häuser des Lichts für die einzelnen Häuser, die sich öffnen werden, diese kommenden Zeit. Herr, dass es zum Ort des Segens wird, nicht nur für ihre eigene Familie, aber danke, dass es so ist, sondern dass es ein Segen wird für die Region, für die Städte, in denen sie wohnen. Und dass die einzelnen Häuser erleben dürfen, wie Menschen, einfach weil sie beten, einfach weil sie zusammenkommen, dich zu suchen, dass Menschen in ihrer Stadt zum Glauben kommen, dass in näherer Zukunft einfach Gemeinden da entstehen, dass Häuser entstehen, wo einfach du groß gemacht wirst und dass Menschen da drin Heilung, Befreiung und all diese Dinge erleben dürfen, vor allen Dingen Rettung in dir, weil du der König bist. Herr, lass unsere Herzen mehr und mehr zusammenschmelzen in dem, was du tun möchtest. Und Herr, wir wollen nicht zurückblicken auf die tollen Zeiten, die wir hatten. Ja, wir hatten wirklich tolle Zeiten. Aber ich glaube, Herr, dass es dran ist, dass wir anfangen, nach vorne zu schauen. Auf das zu blicken, was du jetzt tust und was du tun möchtest. Denn wir reifen im Glauben. Wir reifen dieser Beziehung zu dir. Und du vertraust uns Größeres an. Und so wollen wir, Herr, in diesem Vertrauen zu dir nach vorne blicken und uns freuen und jubeln über das, was du tust und tun wirst, in Jesu Namen. Herr Jesus, ich segne jeden Einzelnen jetzt für diese kommende Woche, dass du an jeden Einzelnen nachgehst. Das bitte ich, Heiliger Geist. Bis jeder eine Entscheidung für sich getroffen hat. Wo gehöre ich hin? Wo ist mein Zuhause? Und wie kann ich mich einbringen? Herr, dass du das auch ganz konkret hineinsprichst in ihrem Leben. Heiliger Geist, schenk uns eine heilige Unruhe in dieser Woche. Dass wir mit dir nach vorne gehen und Dinge mit dir besprechen und bis die Dinge klar sind in unserem Herzen. Das ist mein Ort. Das ist mein Zuhause. Das ist meine Familie. Und so segne ich an jeden Einzelnen von euch, dass Gott euch darüber hinaus begegnet, mit euren eigenen Umständen, in denen ihr gerade drin seid. Dass dein Friede da drin herrscht. Dass Leitung und Weisheit Gottes da hineinkommt. Aber vor allen Dingen, dass die Freude Gottes da drin sichtbar wird. Denn er ist gut, er ist unfassbar gut und das wird sich nie ändern. Er ist treu, er ist gnädig und das wird sich nie ändern. Und er hat immer das letzte Wort. In Jesu Namen seid gesegnet. Amen. Amen.